Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel.
Bjatni? Bist du das? Bjatni?
Lass mich rein!
Was willst du denn von mir?
Nichts!
Vor 5 Tagen bist du aus dem Gefängnis ausgebrochen, Mensch!
Und die Freunde werden immer weniger.
Die werden dich fangen, Bjatni. Komm rein.
Du wirst meinen Kopf fallen sehen, keine Sorge, Hilfe. Aber meinen Hof in Sjörn, da wollte ich noch mal grüßen und die Klippen. Ich habe eine Nacht allein in der Stube gesessen, bei käsigem Mondschein. Man muss Abschied nehmen dürfen. Da können mich deren lächerliche Gefängnisstäbe nicht von abhalten.
Mach die Tür zu, Mann. Willst du jemand begegnen?
Ich brauche zu essen, ab und zu. Obdach hin und wieder. Die Bauern geben gute Ratschläge, wie ich schnell weit wegkomme. Haben alle die Hosen voll, dass ich sie totschlagen könnte.
Ich habe Trockenfisch. Brandwein.
Sie sind so feige, dass sie sich nicht mal trauen, mein Kopfgeld zu kassieren. Ich lasse sie gerne in dem Schrecken. Seit gestern hause ich in der Scheune bei Björn auf Marberg. Das ist ein anständiger Kerl. Dem gönne ich die 20 Reichstaler. Ich schätze, er wird mich morgen verraten.
Schwarze Vögel. Hörspiel nach dem Roman von Gunnar Gunnarsson. Hörspielbearbeitung Andrea Czesinski.
Nie war ich einem Mann wie Bjatni begegnet. Ein Geschöpf, das geradewegs aus den Wolken gefallen schien. Riesengroß, kräftig, der krause gelbe Bart zerzaust vom Wind und seine Augen schienen aus dunkelblauen Splittern zusammengesetzt. Zum ersten Mal sah ich ihn vor 2 Jahren, im Frühling 1803, als er mit einem unproportioniert breiten kurzen Sarg auf dem Friedhof auftauchte. Und kein Mensch konnte weniger vorbereitet sein, plötzlich inmitten schrecklicher und grausamer Geschehnisse zu stehen, als ich, Eyjolfur Kolbeinsson, 24 Jahre, bartloser, gerade konsekrierter Kaplan der Kirche von Beyer im Kirchspiel Rödersandur.
Das ist aber ein komisches Totenbehältnis. Wen bringst du mir denn da in diesem urigen Sarg?
Bist du der neue Kaplan?
Ja, Eyjolfur Kolbeinsson.
Junge, ich brauche den alten Priester.
Serra Jon Ornsson hat das Reißen. Ich werde die Gotteskreatur aussegnen, die da in deinem Sparkarton liegt.
Bjarni Bjarnason, Bauer auf Sjörnda. Und die ich in der Kiste habe, das sind meine Jungbauern. 8 und 7 Jahre alt. Meine Frau Gudrun hustet, seit wir verheiratet sind. Aber die beiden hier sind an ihrem Husten sofort gestorben. Ich habe sie nicht aus Sparsamkeit in einen Sarg gelegt. Das macht doch nichts aus.
Nein, bestimmt nicht.
Kinder sind bloß Kinder, nicht wahr? Wenn es Gott beliebt, knipst er sie vom Acker.
Ich habe euch nie gesehen, meine kleinen Freunde und ersten Beerdigungsgäste. Aber am Schmerz eures Vaters kann ich ablesen, dass ihr gute Jungen wart, seid willkommen im Garten der Kinder Gottes. Denn unser Leben ist die Bahn des Todes und unser Tod ist die Tür ins Leben.
Lass gut sein, junger Prophet. Zeig mir, wo ich sie vergraben kann. Dann ist das auch überstanden.
Sie sollen alle Sonne bekommen, die es hier gibt. Auf dem Hügel dort am Südhang. Wenn bei Flut das Wasser durch die Priele dringt, dann sieht es bei Licht dort aus, als wären die Gräber wie von Silber umfasst.
Ich werde mir nichts von kaufen. Und wann komme ich schon mal die Tagesritte hierher?
Hast du denn noch mehr Kinder, Bjarni?
Das möchte sein. Den Gisli. 6 Jahre. Den sieht man nie, immer erst am Wasser, bis er wohl mal drinnen bleibt. Und dann noch die Püppchen, 2 Stück.
Da deine beiden in einem Sarg liegen, muss ich dir leider die Gebühr für einen Erwachsenen berechnen.
Ja, berechne, ich bin kein Geizhals. Meine Jungen werden hier schuldenfrei und ohne Abschlag liegen.
Von diesem Mann konnte ich nichts Böses denken. Nie hätte ich mir im tiefsten Innern vorzustellen vermocht, dass er in seinem eigenen Haus die Infamie besaß, die Mindestgebote Gottes derart mit Füßen zu treten.
Und obwohl alle Vermutungen und Hoffnungen längst von der blinden Düsternis der nachfolgenden Ereignisse verdunkelt sind, fesselt mich dieser Bjatni noch immer. Wenige Monate nach dem Tod seiner Söhne begannen Gerüchte über die Berge von Sjönda ins Dorf zu kriechen. Bjatni hatte den halben Hof an Bauer Jon Forgrimsson und dessen Frau Steinen verpachtet. Und obwohl Sjönda so weit von der Gemeinde abgeschlagen im Tal an den Skorklippen lag, schmerzte mich alles, was mir über das Zusammenleben dieser Menschen zu Ohren kam.
Lass sie reden, die armen Geister, Eilfür. Was zum Teufel schert es den angehenden Pfarrer, wer, wo und wie oft einer dem anderen das Maul lenkt? Lass sie sich beschnäbeln. Gudrun ist verkümmert, Jon ein mürrisches Exemplar. Aber Bjarni ist so ein verdammt hübscher Hühne.
Ja.
Und nach der dunklen Stänen glotzen sie sich die versoffenen Augen aus den Schädeln. Was ist denn böse und gottlos?
Ihre Worte, Pater, verblüffen mich. Man müsste die Leute besuchen dort, oder? Oder wenigstens schauen, ob sie Luft zum Atmen haben. Aber es ist ja nun zu glatt, um jetzt dorthin zu kommen.
Ich frage mich immer wieder, Eilfür, wie es den Leuten überhaupt gelingt, ihre schlaffen Seelen mit den Gerüchten anzufeuern, wo doch nur die schwarzen Vögel im Winter über die Felsen kommen.
Bjarnis Frau Gudrun Eilsdottir kam in meinem ersten Sommer in Rødasandur einmal nach der Kirche zu mir. Ich konnte nicht glauben, dass diese beiden Menschen Kinder miteinander hatten. Eine schniefende, vermergelte Person, die monoton und langanhaltend über ihre Schmerzen in der Brust und andere Widerwärtigkeiten auf ihrem Hof klagte. Die feuchte Hand, die sie mir gab, ließ mich zurückzucken. Ihre ganze Erscheinung erfüllte mich mit Unbehagen. Auch Steinen war gekommen. Ruhig und scheinbar unerschütterlich stand sie in Bjatnis Nähe. Das Getuschel ringsum schien an ihrer Stirn abzuprallen. Den ganzen grausigen Winter ging es so, bis der erste tot war.
Eilfür, hast du schon gehört?
Nein, Palli, nein. Ich hab auch keine Lust mehr auf Gewäsch.
Solltest du aber, Eilfür. Jon Forgrimsson ist an den Skorklippen abgestürzt.
Was, der Unterpächter von Bjatni? Der Jon?
Ja, soll schon vor ein paar Tagen passiert sein.
Ist er schwer verletzt?
Mein Bruder, kennst du die Klippen nicht?
Was denn?
Verletzt? Der Bauer Jon ist weg. Tot.
Warum muss ich denn jeden Dreck hören, erfahr aber nicht, dass Steinens Mann von den Klippen fällt?
Eolfür, wenn du die Meinung deines unmündigen Bruders hören willst, dann sagt er dir, dass die Leute von Sjönda jedenfalls keine Eile hatten, den Absturz eines Hofgenossen amtlich zu melden.
Was meinst du denn damit, Palli?
Es gibt verschiedene Arten von glatten Abgängen, Eilfür. Hat doch keiner gesehen, wie es passiert ist.
Ja, dann red auch du kein dummes Zeug. Vielleicht bringt das Meer ihn zurück.
Aber Jons Leiche zeigte sich nicht. In jenen schrecklichen Wochen, in denen die Gerüchte um die sündige Liebschaft zwischen Bjarni und Jon Forgrimssons nunmehriger Witwe Steinen die Gemüter meiner mit Salzwasser getauften Meerbauern zum Kochen brachte, fielen Schneemassen, die tags sogleich wieder schmolzen. Das Schmelzwasser wiederum fror in den Frostnächten und nach überzog sich die ganze Insel mit einem Panzer aus glattem, beinhartem Eis. Und das blieb so bis nach Ostern. Zu Karfreitag am 16. April 1803 predigte ich zum ersten Mal in meiner Kirche über das Leiden und den Tod unseres Erlösers. Bjatnis rot-gelbe Mähne ragte zu meiner Freude aus dem Haufen der Zuhörer heraus. Und Steinen, die unnahbar gerade, schwarzhaarige Frau, stand wieder nahe bei ihm. Ihr Blick nagelte mich an die Kanzel. Als ich sie später fragte, ob ich irgendetwas für sie tun könne, sagte sie zwei Worte.
Nein. Nichts?
Nein. Nichts.
Merkwürdige Krankheiten gibt es dieser Tage. Habt ihr von meiner Schwester Gudrun gehört? Fängt die am Donnerstagabend an zu kotzen und hört nicht wieder auf? Stanen hat ihr die Suppe zuvor gereicht. Und niemand anderer auf Sjönda musste sich plötzlich so erbrechen, dass die Innereien gleich mit rauskommen wollten. Aber Gudrun hat sich wieder erholt. Man sollte glauben, sie ist vergiftet worden. Am Grund ihrer Schüssel lagen Späne. Blaue und gelbe Späne. Die hat sie allesamt wieder mit rausgewirkt. Es käme diesen Turtelgänsen doch nur recht. Der selige Jon verschwindet im Meer, obwohl es jeden anderen längst wieder angeschwemmt hätte. Und meine arme, geschundene Schwester Gudrun kotzt sich die Seele fetzenweise wieder raus.
Freitag nach Pfingsten kam Bjarni wieder mit einem selbstgebauten Sarg auf den Kirchhof. Weit sichtbar balancierten seine Pferde auf zwei Tragestangen eine schwarze Kiste durch die flache, sonnenverspiegelte Lagune. Diesmal lag seine Frau darin, Gudrun, die ewig hustende, unglückliche Mutter seiner Kinder, die verlogen bemitleidete, offen betrogene und hintergangene Ehefrau des Bjarni, den ich so rasend gerne zum Freund gehabt hätte.
Sie ist an ihren Brustschmerzen gestorben, Kaplan. Lass sie mich neben meinen Jungbauern begraben.
Nein, 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 nein. Wir müssen unseren alten Priester Serajon hinzuholen. Bjarni, ich kann alleine hier gar nichts machen.
Gib mir den Spaten!
Was mit deinen Kindern war genau vor einem Jahr?
Einem langen Jahr.
Tut mir leid um deine Frau.
Mir nicht. Sie war einfach nur krank.
Sag mir, hast du von dem Schwarm schwarzer Vögel gehört, die über die Berge gekommen sind?
Vögel sind Vögel.
Fürchtest du dich denn nie?
Wovor?
Vor den Munkeleien, vor dem Neid, vor dem Sterben.
Als meine Kinder so plötzlich aus dem Leben verschwanden, da war eine große Leere in mir. Die war schwer auszuhalten.
Bjarni, die Leute flüsterten von Gudruns Ende lange bevor es eintrat.
Kleiner Kaplan, letzten Sommer, als die Wand vom Vogelfelsen abbrach, hast du davon gehört?
Als zwei Vogelfänger ins Meer stürzten.
Ja, und ich in der Luft hing, mit nur einer Hand. Da habe ich geglaubt, ich wäre der Nächste, der hier zu liegen käme. Unter mir die Tiefe, neben mir die brechenden Felsbrocken. Und ringsum die kreischenden Vogelschwärme, denen wir durch allen stinkenden Dreck hinterherkriechen. Nein, Egelfür, ich habe keine Angst. Ich denke manchmal kurz an Weihnachten.
Meine Freunde, wenn wir die letzte Ruhe der Gudrun Eilsdottir nun stören, die trotz ihres schwer zu ertragenden Hustens jahrelang meine Gottesdienste heimsuchte, und wenn wir nichts finden außer einem im Herrn entschlafenen Menschenkind, dann lasst es euch eine Mahnung sein, das giftige Unkraut aus euren Mutmaßungen auszutilgen und die schwer geprüften Bjarni und Stanen nicht überdies noch mit abscheulichen Anschuldigungen zu verfolgen. Lasst uns nun die Tote genau in Augenschein nehmen.
Fünf Männer standen um das schwarze Todesbehältnis in meiner kleinen Kirche. Der alte Serajon hob vorsichtig das Schweißtuch von dem armseligen Kadaver, der da in der Schamhaftigkeit des Todes auf Sägespänen ausgestreckt den unverschämten Blicken der Lebenden preisgegeben war. Aber Gudruns Gesicht war nichts Außergewöhnliches anzusehen. Die geschlossenen Augen schienen in die Leere des Alls gerichtet. Als Sera Jon Gudruns Brust und Bauch entblößte, zitterten nicht nur seine Hände.
Nun, meine Brüder, so tonlos. Wir sehen alle hier einen angeschwollenen Bauch und einen blauen Streifen. Mit Gift hat das sicher nichts zu tun. Das Fleisch fühlt sich dort nicht anders an als an anderen Stellen. Der linke Arm ist nicht völlig steif.
War die Frau schwanger?
Schwanger oder nicht, sie hatte mit Bjarni 5 Kinder.
Und der blaue Fleck?
Du hast noch keine Übung darin, von der Seele verlassene Hüllen zu betrachten, Eyjafjörð. Fleisch, in dem über lange Zeit Schmerzen saßen, wie bei Gudrun, läuft nach dem Tode blau an.
Das wusste ich nicht.
Nun denn. Hier, vor diesen entblößten Überresten, beschwöre ich euch, wenn ihr noch immer einen Verdacht hegt gegen Bjarni und Steinunn, so sprecht ihn aus. Oder schweigt.
Ich hielt es nicht mehr aus, auf das arme Aas zu sehen, schlug das Kreuz über ihr und deckte sie zu. Sera Jon streifte mir ohne Worte seinen Talar über und befestigte den Kragen um meinen Hals. Gudrun wurde neben ihren Kindern in die Grube gelegt. Dies war meine erste offizielle Bestattung. Aber Frieden brachte sie nicht.
Bjarni, auf ein Wort, bevor du nach Hjörndal zurückreitest. Wir haben die Sache eben gerade so hinbekommen. Aber ich bin alt und kann dich nicht mehr lange schützen. Auch Kaplan Eyjafjörð ist dir gut gesonnen, aber er ist zu jung, um Unheil von euch abzuhalten.
Unheil, das giftige Zorn über uns bringen wollen.
Die Leute behaupten mit zunehmender Überzeugung, dass Gudruns Tod durch eine vergiftete Graupenkrütze herbeigeführt wurde, die er Steinunn mit einer Kelle verabreichte.
Aber daran ist sie nicht gestorben.
Aber sie hätte daran sterben sollen?
Sie hat doch alles wieder erbrochen.
Ach, sieh mal. Es war also Gift in der Grütze.
Wer kann denn das beweisen?
Es werden andere Leute kommen, Bjarni, die den Gemeindestall hier in Ordnung bringen wollen, die dich und Steinunn sehen und wissen, dass ihr den Sündenfall erfunden hättet, wäre euch Adam und Eva nicht zuvor gekommen. Ihr seid jetzt allein mit euren Kindern auf dem Hof.
Wir hatten einen Traum, Sera Jon. Aber dem Traum geht es schlecht.
Der nächste Sommer tropfte rasch vor sich hin und es kam der 26. September 1804, der 15. Sonntag nach Trinitatis, als Jungknecht Kvimder Einarsson und mein Bruder Palli im Strandabschnitt von Solbær an der Landzunge eine angespülte Männerleiche fanden.
Oh, komm schon, Eyjafjörð. Begrüß deinen Gast aus dem Meer.
Ist es Jon?
Ist denn sonst noch irgendjemand seit dem Winter vermisst?
Nein.
Es ist aber nicht mehr viel von ihm zu erkennen. Der Schädel ist weiß und kahl. Und die Augen sind ganz hohl. Und Lippen und Zunge sind weg. Der sieht aus wie in einem stummen Schrei erstarrt.
Dass man immer auf das stoßen muss, was man lieber nicht finden würde.
Und dann hat er noch ein Loch am Hals. Da kannst du einen Stock reinschieben.
Was?
4-5 Zoll tief. Da hat er ihn erstochen, der Schuft.
Gott hüte deine Zunge, Palli.
Aber die halbe Gemeinde ist doch schon am Strand. Jetzt komm. Ja. Denkst du, ich bin der Einzige, der sich so krude Gedanken macht?
Das ist Jon Thorgrimsson.
Ja, das
ohne Zweifel.
Ja.
Aber der Jon, der hier liegt, der ist nicht die Klippen von Skor runtergestürzt. Das steht mal fest.
Na, sonst wäre der doch nicht in so einem guten Zustand. Und wenn ihr mich fragt, nach 6 Monaten Salzwasser sieht er auch nicht aus. Weil ganz abgesehen von dem Loch da am Hals, das ist doch handgemacht.
Das ist doch ein richtiges Loch.
Das stinkt doch vom Himmel, Leute.
Ja,
das
ist
klar. Das stimmt doch nicht.
Es ist gut, dass du aus freien Stücken gekommen bist, Bjarni. Wir handeln im Namen der Obrigkeit und müssen ihr berichten. Kennst du diesen Mann da?
Nein. Die Kleidung könnte die von Jon sein, aber sonst.
Lass dich nicht täuschen, Bjarni. Es wirkt, als habe er sich in unversöhnlicher Raserei Hände und Zehen abgeschunden und die Zunge aus dem Hals geschrien.
Siehst du das Loch da im Hals?
Natürlich sehe ich es.
Wagst du es zu bestreiten, dass dieses Loch dein Werk ist?
Ja, das wage ich und dafür rufe ich alle Heiligen als Zeugen auf und bin bereit, einen Eid auf mein Seelenheil zu schwören.
Und du kannst dir niemand anderes denken, der ihm diesen Todesstoß versetzt haben könnte. Auch nicht seine Frau Stenen.
Das ist kein Frauenwerk. Aber es war höchste Zeit, dass er angespült wurde.
Wir hatten ihn. Ich sehe leider keine andere Möglichkeit, als dich bis zur vollständigen Aufklärung arrestieren zu lassen.
Ich habe den nicht gemordet.
Lasst ihn im Gemeindehaus einschließen.
Bjarni hockte gesenkten Kopfes widerstandslos auf einer Pritsche. Die Fesseln an seinen Gelenken wirkten wie Spielzeug oder wie unpassende Schmuckstücke. In meinem notwendigen Bericht an die Obrigkeit beschrieb ich so präzise wie möglich den Angespülten und all seine Merkmale bis in jede Kleinigkeit seiner Kleidung und Unterwäsche. In der Erklärung erwähnte ich auch die Öffnung am Hals, die durch einen Stich entstanden sein könnte. Ebenso die allgemeine Verwunderung darüber, dass ein von so hoher Klippe gestürzter Mensch keinen einzigen gebrochenen Knochen im Leib hatte. Ich versiegelte den Brief und adressierte ihn an Richter Syslemathur Scheffing in Heyi Badastrand. Dann saß ich da und kam mir vor wie Bjarnis Henker.
Ich habe Jon nicht erstochen. Da schwöre ich jeden Eid drauf.
Woran ist er denn gestorben, Bjarni?
Abgerutscht. Zu Tode gefallen.
Nein, das ist er nicht. Bjarni. Ich muss die Wahrheit wissen, bevor sie aus hier rausgepresst wird.
Ach, du bist ein guter Mensch, ja? Stocherst und stocherst rum, um als erster deine Wahrheit vorzeigen zu können. Der junge Kaplan lockt mit Engelszungen das Böse aus Bjarni Bjarnason.
Nein, ich kann dich nicht länger schonen, wenn der Bezirksrichter kommt. Und dass der kommt, ist sicherer als mein Arm.
Wo habt ihr die Kinder hingebracht?
Nach Kroxhüt. Solange der Prozess dauert, wird der Hof von Sjönda öde stehen. Um die Tiere kümmert sich dein Bruder.
Der ist Fischer und kein Bauer. Ich werde euch meinen Schaden in Rechnung stellen, wenn das Vieh eingeht.
Ich wünschte, es würde so werden, Bjarni.
Versprich mir, dass Stenun verschont wird.
Wie sollte ich das können?
Meinst du nicht, Edelfür, dass ich genug gestraft bin?
Nein, Bjarni, nein, das bist du nicht.
Weißt du was? Ich fürchte weder Menschen noch Gott und am wenigsten den Teufel. Aber dich fürchte ich an deinem Eifer.
Aber begreifst du denn nicht, dass ich dazu außersehen bin, dir in deiner Not zu helfen?
Nein, Edelfür, Menschen können sich nicht helfen. Sie können sich nur gegenseitig umbringen. Sogar die Toten kehren zurück und töten.
Es wäre für Bjarni ein Kinderspiel gewesen, die verschlossene Tür seines provisorischen Gefängnisses einfach aufzudrücken. Aber wo sollte er schon hin, der arme Mann? Er rollte sich zusammen und sprach nicht mehr. Leise verließ ich ihn und stieg in der aufkommenden Mondnacht auf die Hänge über meiner Kirchengemeinde. 11 Höfe, die winzige Kirche mit ihrem dünnen Geläut, weit weg der leere Hof von Sjönda auf seinen Felsen. Hinter den Klippen das Meer. Bei jedem Schritt bohrten sich meine Steigeisen mit hartem Knirschen in das schon wieder wachsende Eis. wäre das alles doch nur ein wirrer Traum meiner Kindheit, in dem ich mich verfangen hätte.
Und, junger Mann, wer bist du denn?
Kaplan Eofyr Kolbeinsson. Sie sind Richter Schäffing?
So ist es. Und hoffentlich bist du ein härterer Hund als dein Vorgänger Serajon. Er sieht ja wunderbar aus, der alte Gottesmann. Aber er ist sofort beleidigt, wenn man seine Gemeindekinder sich nicht unbehelligt von der Obrigkeit in Ruhe gegenseitig umbringen lässt.
Es ist noch nichts bewiesen.
Und dazu bin ich ja nun da. Obwohl, es wäre zum Heulen, wenn so ein Prachtpärchen den Kopf verwirkt hätte. Und sonst, bei dieser Stenin bekäme ich auch Lust, eine Nebenbuhler zu erwürgen, wenn es nicht so verdammt verboten wäre. Also, gegen Bjartnis Geschmack ist nicht das Mindeste einzuwenden.
Richter Schäffing pfiff vor sich hin, wippte auf den Zehen und schien sich tänzelnd warm zu machen. Er passte nicht zu meinen Meerbauern, nicht zu meinem Gefangenen, nicht zu der unnahbar schönen Stenen. Er war ein eleganter, ein arroganter, ein unheimlich kalter Jäger des Gesetzes.
Ach, Kaplan, der Gerichtsschreiber, diese dumme Kanaille, hat sich die rechte Pfote verstaucht und kann die Schreibfeder nicht halten. Würdest du mir protokollarisch assistieren? Oder beißt sich das mit deiner Zeugenschaft?
Nein, ich bin kein Zeuge. Ich war nur der Leichenbeschauer.
Ja, dann wollen wir mal sehen, wie ich euch hitziges Westküstenvolk bei den Hörnern packe.
Ich fühlte mich so unwohl in meiner Haut, dass ich in den verräucherten, eiskalten Raum rufen wollte, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. Schäffing nahm an einem langen Tisch Platz. Der Vertreter der Anklage, Einar Jonsson, mit wulstiger Unterlippe zu seiner Rechten, die vier Schöffen zu seiner Linken. Der Ofen qualmte, statt zu heizen. Eine füllige Trinkflasche zog die Runde und die Menschen verkrochen sich in ihren wollenen Mänteln. So begann ein quälender Prozess, von dem ich mit klammen Fingern nur einiges zu Protokoll bringen konnte.
Wir waren an dem Tag früh bei den Schafen in den Ställen. Jon hatte kaum noch Heu und wollte rüber nach Skor, wo wir beide noch was zu stehen hatten. Wegen der Vereisung konnten wir das nicht einbringen. Aber Jon meinte, er käme schon an den Klippen vorbei. Als er am Abend immer noch nicht zurück war, wurden wir unruhig. Aber erst am nächsten Tag konnte ich seine Spur verfolgen und die endete an den Skor-Klippen.
Das hast du fein auswendig gelernt, Bjarni. Aber du lügst. Wer an den Skorklippen abstürzt, der zerschmettert sich die Glieder, auch wenn er Anlauf nehmen würde.
Ich hab ja nur gesagt, dass ich bis dorthin seine Spur verfolgen konnte. Vielleicht ist er ganz woanders runtergerutscht. Ich war doch nicht dabei.
Und du hast weder den toten Jon noch irgendetwas, das er an jenem Tag trug, je wiedergesehen?
Nein.
Aber du hast eine Lederhose am Strand gefunden, die eindeutig als die des seligen Jon identifiziert wurde.
Eine Lederhose ist eine Lederhose. Auch eine angeschwemmte. Gudrun hat sie getrocknet für Flicken oder was weiß ich. Ist das etwa strafbar?
Was strafbar ist, entscheidet immer noch das Gericht. Aber reden wir über deine Frau. Wie ist sie gestorben? Sie soll letzten Winter sehr krank geworden sein.
Das bisschen Erbrechen. Es wurde eine Menge Aufhebens drum gemacht. Am nächsten Tag war sie ja wieder auf dem Damm.
Und dann ist sie gestorben.
Ja, aber erst viel später.
Wie viel später?
Ja, so 3 Wochen drauf vielleicht. Beim Melken wurde ihr schlecht und sie fiel um.
Wo?
Wie, wo?
Wo sie umfiel?
Bei der Kuh. Stenun hat ihr noch Wasser gebracht, aber das bekamen wir nicht mehr in sie rein. Wir haben sie ins Haus getragen und da ist sie dann in ihrem Bett gestorben. Ihre Schwester Ingibjörg kann das bezeugen.
Danke. Das reicht fürs Erste. Führt ihn ab. Und dann gebt mir endlich einen ehrlichen Schluck Branntwein auf diese vermaledeite Lügensuppe. Bringt dann diese Szenen rein!
Eine kurze Jacke aus schwarzem Fries mit Säumen und Manschetten aus Samt. Das sorgfältig mit einer Brosche festgesteckte Halstuch. Der Rock ohne Knitter. Das dunkle Haar hübsch geknotet. Aufrecht und uns mit gerunzelter Stirn der Reihe nach musternd, schritt Steinen Svenis Dottir in die immer noch verräucherte Amtsstube. Die Schöffen lugten verlegen aus ihren pelzigen Kragen und Richter Schäffing betrachtete sie mit unverhohlener Bewunderung.
Tja, meine gute Stinnen. Bjatni hat soeben ein Geständnis abgelegt. Und ich hoffe, dass du uns über deinen Anteil auch nicht im Dunkeln lässt.
Was möchtest du denn, dass ich gestehen soll?
Alles.
Es ist schnell getan.
Wie ging dein Mann von dir an jenem Wintertag?
Wie immer. Kurz nach dem Füttern, früh. Ich hatte ihm noch Schuhe aus Cuttfischhaut genäht. Mit denen machte er sich auf den Weg nach Skor. Zum Heu.
War das nicht ein seltsamer Einfall, bei Eisklette diesen Weg zu nehmen?
Es gibt keinen anderen Weg. Und das Heu reichte nur noch kurz.
Bjarni brauchte kein Heu?
Ihm ging das Futter noch nicht aus.
Stenen, wenn euch ein Vieh verschwindet, sucht ihr es dann?
Ja.
Und Jon?
Als Bjarni Jons Spuren am nächsten Tag nur bis zu den Klippen verfolgen konnte, wussten wir Bescheid. Er konnte nur abgestürzt sein. Da gibt es nichts mehr zu suchen. Zum Ufer kamen wir nicht runter und außerdem musste ihn das Meer längst geholt haben. Und so wurde er ja nun auch wieder angespült.
Das Meer hat ihn nicht geholt. Es hat ihn bekommen.
Dazu weiß ich nichts zu sagen.
Aber dass ihr ihn erst nach Tagen als vermisst gemeldet habt, dazu weißt du was zu sagen?
Wir sind keine Vögel. Wir mussten auf den Föhn warten, der uns die Eiswege weich werden ließ.
Der alte Pfarrer Serajon polterte schmerzverzerrt in den Raum.
Darf ich euer Großmächtigkeit fragen, warum meine Gemeindekinder in meinen eigenen Räumen wie Verbrecher behandelt werden, ohne dass ich ihr geistlicher Beistand hinzugezogen wurde?
Herr Probst, ihr stört mitten in einem vertraulichen Verhör.
Seine traurigen Augen blieben an Steinen hängen.
Vor Gott ist nichts vertraulich.
Ihr seid Partei in diesem Fall und müsst euch entfernen.
Umso mehr Grund für mich zu bleiben.
Ohne Einwilligung des Gerichts dürft ihr nicht bleiben. Also gestattet euch, das Gericht zu bleiben. Kommen wir zur Vergiftung der armen Gudrun.
Sag nur, was du weißt, mein Kind.
Gudrun war seit Jahren krank auf der Brust. Sie musste immerfort husten und bekam dadurch auch Brechreize.
Ja, sicher, sicher. Und die Suppe, die du ihr an dem Abend verabreicht hast, an der sie fast gestorben wäre? Es ist inzwischen bekannt, dass du da was hineingerührt hast.
Ich nicht.
Wer denn? Sie sich selbst? Am Grunde der Schüssel lagen Späne.
Ein Pulver doch nur.
Ein Pulver, so ein Pulver. Gegen die Schmerzen?
Ja. Was weiß ich? Bjarni hat es gestreut. Ich habe nicht nachgefragt.
Bjarni behauptet, du hättest es in die Suppe getan.
Steine, lass dich nicht aufs Glatteis führen. Eine Todsünde zu wollen, ist nicht das Gleiche, wie eine Todsünde wirklich zu begehen. Gott hat euch bewahrt. Steinen, das Pulver hat Gudrun nicht getötet.
Vielleicht habt ihr es Gudrun ja doch mehr als einmal verabreicht.
Nein.
Wie sah denn das Pulver aus? Fein zerrieben oder eher körnig?
Fein wie Alabaster.
Wie oft habt ihr miteinander Umgang gehabt, bevor Bjarni deinen Mann erschlug?
Ich habe es nicht gezählt.
Mit anderen Worten, sehr oft.
Ja, sehr oft.
Die Unbezähmbarkeit weiblicher Lust. Nun gut. Wo ist Gudrun noch mal umgefallen? An dem Tag, an dem sie dann starb?
Wo? In der Küche.
Nun danke. Für heute hast du uns wohl nichts Besonderes mehr zu erzählen.
Vor dem Gerichtszimmer drängten sich die Leute. Alle wollten wissen, ob das Mörderpaar schon geständig war. Überall war das Einatmen und Ausstoßen bluthitziger Luft zu hören. Die Gier, dieses Liebespaar auf dem Richtblock zu sehen.
Man vergiftet einen Menschen doch nicht ein zweites Mal. Das tut man einfach nicht. Abgesehen davon, dass ein einmal vergifteter Mensch vorsichtig wird. Gudrins Körper wies keine Gewaltspuren auf. Und was den seligen Jon angeht, dieses Loch in seinem Hals, vielleicht hat sich dort ein Wurm oder eine Schlange im Meer hineingefressen. Ihr wisst doch, was für Untiere dort rumschwimmen, Bekannte und Unbekannte.
Ja, doch, alter Mann. Ich könnte Lust haben, die beiden liebeskranken Racker laufen zu lassen.
Da tun sie es doch!
So, kostbar sind sie mir nun auch wieder nicht. Ich gehe kein Berufsrisiko ein. Und das Gesetz ist Gesetz, weit über die Reichweite seines Armes hinaus.
Am folgenden Tag wurden 12 Zeugen in einer endlosen Prozedur vereidigt. Ein ziemlich gemischter Haufen. Einige waren noch sternhagelvoll, die nächsten wussten nicht, wo sie waren. Am klarsten äußerten sich Björn Bjarnason, Bjarnis Bruder, und Ingibjörg Eilsdottir, Gudruns Schwester. Immer wieder bohrten sich Scheffings Fragen in die gleichen Details, ohne dass es ihm gelang, mehr herauszufinden, als alle wussten. Bjarni und Steinen waren ein Liebespaar und hatten nicht den geringsten Anstand bewiesen, dies zu verheimlichen.
Jon war ein Jammerlappen.
Annäherung zwischen
Ständig
Bjarni und Steinen?
Ständig keifte er hinter Steinen her.
Das kann ich Ihnen sagen. Gudrun hat er gar nicht mehr angefasst.
Er hat ihr sogar einmal die Wolle in kleine Stücke geschnitten, ja, weil er so wütend war.
Und Jon sah auch aus wie ein kastrierter Kater.
Und er hat gesagt, sie sei wie eine Hündin. Das hat er überall erzählt.
Die beiden waren nur noch Abfall.
Weil sie Bjarni bis in die letzte Ecke hinterher.
Die waren nur noch gut fürs Kroben.
Niemand hat mehr von Jon gesprochen, als er dann verschwunden war.
Mir hätte der Bjarni auch gefallen. War doch ein Tier.
Sie wollten alle weg. Aber keiner wusste, wohin.
Angewidert von der Armseligkeit des Tages, der Stumpfheit seiner Schöffen und der meisten Zeugen, scheuchte mich der iltishafte Schäffing in die nächtliche Kälte rüber zum Stall, in dem Steinen bewacht wurde. Sein infamer Plan war, die beiden zusammenzusperren. Als sie mich sah, verkroch sie sich wie ein Tier im Stroh und schrie dreimal hintereinander, dass sie nicht sterben wolle. Ich hörte mich schwache Sätze sagen wie »Der Tod ist die Krone des Lebens« oder »Der Tod ist seine Bestätigung«. Dann brachte ich sie zu Bjarni hinüber in den Stall seiner Gefangenschaft. »Ich habe immer gewusst, dass ich einen Freund in dir habe«, zischte er. »Ich wusste nur nicht, was für einen schrecklichen Freund.« Die beiden ließen sich fallen und schienen vor Erschöpfung sofort einzuschlafen. Ich saß draußen in der Kälte vor dem Stall und wäre fast erfroren.
Kommen wir noch mal auf die Blutbläschen am Körper der toten Gudrun zurück.
Blutbläschen? Ich habe keine gesehen.
Aber dass sie in anderen Umständen war, das habt ihr gesehen.
Sie hatte einen aufgeblähten Bauch, was weiß ich, was da drin war.
Und warum sprecht ihr in eurem Bericht von Schwangerschaft, wenn ihr keine solche meint?
Um ihr Aussehen möglichst genau zu beschreiben.
Und da konntet ihr sehen, dass die Frau nicht an Gift starb, sondern friedlich mitten in ihrem Leben abtrat.
Ich bezweifle ihre Kompetenz, mit mir in einem Ton reden zu dürfen, als gehörte ich zu den Angeklagten.
Den Ton bestimme immer noch ich. Seid ihr euch eurer Verantwortung überhaupt bewusst, die Leichenbeschauer mit eurem Gerede beeinflusst und eine Bestattung veranlasst zu haben, ohne einen Chirurgen hinzuzuziehen?
Er ist ein Städter! Ihnen fehlt jeder lokale Durchblick, Monsieur Scheffing. 3 Passwege über die Berge sind zu bewältigen, ehe wir einen Arzt erreichen. Wir hatten Tauwetter.
Die Bergzüge waren allein für geflügelte Wesen zu überwinden, für sonst niemanden. Gudruns Leiche begann sich in der plötzlichen Wärme aufzulösen. Und zudem war unsere Gemeinde knapp an einer Hungersnot vorbeigekommen. Ein ausgemergeltes Völkchen schickt man nicht nach dem Arzt.
In dieser Nacht, in der Bjarni und Steinen nebeneinander in der Scheune lagen und schliefen, muss etwas passiert sein, das sich der Sprache entzieht. Als ich steif gefroren gegen Morgen zu ihnen ins Stroh kroch, lag Bjarnis Kopf in Steinens Schoß. Ihre linke Hand auf seiner Stirn, die rechte zwischen Bjarnis tellergroßen Händen auf seiner Brust. Sie waren in sich geschlossen, für den Moment unberührbar und unverletzbar. Auf ihren Gesichtern lag der jämmerliche Anflug eines Lächelns.
Wir zwei kommen mit Reden nicht mehr weiter, Eilfur. Wir hatten so viel Angst. Besonders sie. Aber jetzt ist sie die tapfere von uns beiden. Wir wollen die Wahrheit sagen. So, wie es geschehen ist. Am liebsten nur einmal. Und danach nicht wieder.
Als Bjarni wenig später in den Gerichtsraum geführt wurde, schwankte er. Mein Wunsch, er möge mit dem Entschluss, sein Verbrechen zu bekennen, zu innerer Freiheit und Ruhe gelangen, war eine scheinheilige Illusion. Ich begriff, ohne zu verstehen, dass es die entstandene Unlebbarkeit ihrer Liebe war, um die er so verzweifelt trauerte, dass er fast gefallen wäre. Auch Steinen wurde in den Raum gebracht. Mit winzigen Resten von Heu an ihrer Kleidung wirkte sie beschämend verletzlich. Sie blickte vor sich hin, als hätte sie für immer alle Worte verloren.
Jon und ich sind eigentlich immer gut miteinander ausgekommen. Sonst hätte ich ihn nicht mit auf den Hof geholt. Aber nach 2, 3 Monaten fingen sie mit ihren Unterstellungen an. Lange bevor was war zwischen uns. Die haben uns praktisch dahin gedrängt.
Du meinst, sie haben euch in ein körperliches Verhältnis getrieben, bevor ihr es wolltet?
Ja, so in etwa.
Und dann haben sie euch so weit gebracht, dass ihr sie ermorden wolltet?
Wir ließen sie meckern und keifen, was ging es uns an. Aber es wurde immer schlimmer. Und es gab Zeiten, da hatte ich das Gefühl, ich könnte ihn kalt machen, einfach so.
Und aus dem Gefühl wurde ein Plan und aus dem Plan ein Entschluss.
Wir haben kaum noch von was anderem gesprochen. So war es doch, Steinen. Steinen! Es wurde unser Traum.
Ein Traum vom Tod eurer Eheleute.
Wir haben uns ausgemalt, wie es sein wird ohne sie. Wie wir endlich Mann und Frau werden vor dem Gesetz. Wir wollten nicht sehnlicher als miteinander verheiratet sein.
Hat sich Steinen an den Mordplänen beteiligt?
Ich war bei weitem der Eifrigere.
Wolltet ihr beide umbringen?
Erst nur ihn. Aber ich habe nichts unternommen, bis mich selbst meine Frau Gudrun vor Jon warnte. Er würde mich so hassen, dass ich mich in Acht nehmen müsse.
War Jon ein Mann, vor dem du dich fürchten musstest?
Ein von Hass besessener Mann ist immer gefährlich. Auch ein mickriger wie Jon. Ich war also auf der Hut, wenn er hinter mir war. So auch an dem Tag, als wir die Schafe zum Fjord runtertrieben. Bei der Glätte mussten wir den Tieren einzeln helfen. Wir stützten uns auf unsere Pickelstäbe. Plötzlich sehe ich aus dem Augenwinkel seinen hinter mir erhobenen Stock. Aber ich war schneller. Wich seinem Schlag aus und hieb ihm meinen Stock ins Gesicht. Der Stock zerbrach in 2 Hälften und ich schmiss sie vor Schreck weit ins Wasser.
Und Jon, gab er keine Lebenszeichen von sich?
Er fiel um und war tot. Ich habe ihn den Stöcken hinterhergeworfen. Nachgedacht habe ich da nicht.
Warum hast du ihn nicht am Ufer liegen lassen, wenn es Notwehr war?
Wenn ich überhaupt dachte, dann, dass mir sowieso keiner glaubt. Darum haben wir uns später die Geschichte mit den Skorklippen ausgedacht.
Schlecht, Bjarni, ganz schlecht.
Aber losgeworden sind wir den Jon nicht so leicht. Am nächsten Tag lag er wieder am Strand und den folgenden Tag auch. Er wurde immer wieder angespült. Und ich konnte ihn doch nicht über die Lagune schleifen zum offenen Meer. Das habe ich erst im Frühjahr gemacht.
Meine Frage, wo sich Jons Leichnam den Winter über aufhielt, wirst du gleich beantworten?
Ich habe ihn in einer Schneewehe am Weidezaun eingegraben.
Das ist stark. Alle Achtung! Der liegt im Eis und du schläfst sozusagen in seinem Rücken mit seiner Frau. Wusste sie davon?
Ja, wir hatten keine Geheimnisse mehr voreinander.
Und du hast geglaubt, der tote Jon könne dort bis St. Nimmerlein liegen bleiben?
Es war ein so schrecklicher Winter, wir konnten uns Gras nicht mehr vorstellen.
Und als der Schnee wieder erwartend doch schmolz?
Da musste er wieder ins Meer.
War er noch frisch?
Er sah aus wie neu gestorben.
Und das Loch in seinem Hals?
Dazu weiß ich nichts. Das ist nicht mein Werk.
Warum hast du ihn nicht die Klippen runtergeworfen? Du hast es doch über Monate behauptet, Mann.
Ja, darauf bin ich dann nicht gekommen. Im Angesicht des Jon.
In Richter Schäffings Blick lag etwas Lauerndes. Nicht ein Funke Barmherzigkeit war darin zu entdecken. Er glaubte Bjarni nicht. Alle anderen saßen mit erschrockenen und zugleich neugierig aufgerissenen Augen da.
Sprich lauter und sag nichts als die Wahrheit. Wann hast du beschlossen, auch deine Frau zu töten?
Ich wollte nur höchst notgedrungen nochmal töten. Andererseits war es doch auch schon egal. Und als Stelnön keine Ruhe gab und als sie wieder und wieder drohte, dass nach Jon auch Gudrun aus unserem Leben verschwinden müsse, da habe ich dann das Rattengift mit den Kupferspänen gemischt.
Und als sie diesem Giftanschlag nicht erlag, sondern wieder umherlief und allen erzählen konnte, was ihr durch euch passiert war, was dann? Gründonnerstag starb Jon und zu Pfingsten Gudrun. Ist das vielleicht eine Art von Gottesfürchtigkeit, Serion?
Es ist noch nicht zu Ende gerichtet, Monsieur Shaving. Spar dir deinen Zynismus. Sprich weiter, Bjarni.
Gudrun sah uns jeden Tag scheel an. Stenen hat es nicht mehr ausgehalten vor Angst. Sie wollte das Eisloch verraten, in dem Jon noch immer lag.
Nein, nein, er lügt. Glaubt ihm das nicht, er lügt.
Warum sagst du das? Es ist alles wahr. Noch bevor die Kinder wach wurden, haben wir Gudrun im Hof auf den Rücken geworfen. Stenun hat ihre Arme festgehalten und ich habe ihr beide Hände aufs Gesicht gedrückt.
Aber sie war nicht tot.
Nein, das war sie nicht.
Sie machte die Augen wieder auf, zog Luft durch Nase und Mund und ist dann erst in ihrem Bett gestorben. Ihr habt sie doch gesehen, wie friedlich sie da lag.
Stenun.
Wir haben ihr Hilfe geholt.
Die Furcht hatte alle Macht über Stenen gewonnen. Später bat sie mich, ihrem Bjarni zu sagen, dass es nicht sie selbst war, die ihn da der Lüge bezichtigt hätte, und dass sie bis in den Tod mit ihm gehen wolle, wie verabredet und wie versprochen. Unser ganzes Unglück kommt von unserer Liebe, sagte sie. Und das war das letzte Mal, dass ich sie sprechen hörte.
Kaplan Elfür! Komm mal rauf, trink mit mir!
Was soll das?
Ich hab das ganze stupide Gericht so satt. Sag mir doch, hat es so eine empfindungslose Bestie, so eine kaltblütige, dumme Kreatur schon mal gegeben?
Chefin, was wollen Sie?
Stich den Mann ab, wie auch immer er es getan hat, verbuttelt ihn und schläft den ganzen Winter mit dessen Frau. Und Gudrun, das Aas, will nicht an seinem Gift verrecken und muss erstickt werden, mein Gott. Was ist das?
Sie ist aber nicht den Erstickungstod gestorben, sondern am Schrecken. Sie war blass und nicht blau.
Kein Geschwafel mehr. Von wegen Notwehr, Nervenkrieg, Liebesqualen und dergleichen. Nicht mit mir! Dann werde ich dafür sorgen, dass dein Priesteramt endet, bevor es richtig angefangen hat, du heiliger Geist. Menschliche Motive, Liebe, alles Chaos. Ein Wirrwarr, in dem sich nicht mal der Teufel mehr auskennt. Glaub mir! Wir haben viel zu viele einsame Höfe hier in Island. Wir dürfen es den Leuten nicht durchgehen lassen, mal eben jemanden abzuschlachten, der ihnen gerade im Weg steht. Das dürfen wir nicht.
Sieht so Ihre Gerechtigkeit aus?
Wollt ihr euch mit mir anlegen? Diese potente Kreatur ist mir zutiefst zuwider. Und ich wette 2 Höfe darauf, dass mir auch die höchste Instanz nicht in die Karre fährt.
Dann haben wir jetzt auch getötet.
Menschenopfer wird es zu allen Zeiten geben. In der einen oder in der anderen Form. Da es nichts weiter zu tun gibt, erkläre ich den Prozess für beendet. Beider Eigentum, festes wie loses, verfällt der Krone. Nehmen die Delinquenten das Urteil an? Oder wünschen sie Berufung einzulegen? Nun? Nichts. Keine Reaktion. Es steht den Verurteilten frei, seine königliche Majestät um Begnadigung zu ersuchen.
Nach seinem kurzen Ausbruch aus dem Gefängnis in Heyi wurden Bjarni und Steinen nach Reykjavik überführt. Ihr Fall war inzwischen durch alle Instanzen gegangen und Bjarnis Urteil war sogar noch verschärft worden. Sein hingerichteter Leichnam sollte aufs Rad geflochten, öffentlich zur Schau gestellt werden. Noch einmal besuchte ich diesen Mann, der mich mein Lebtag verfolgen wird. Ich hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, ihm Trost und Zuversicht zu spenden. Er war so grau geworden, alles an ihm war fahl, am meisten die Augen. Bjarni war kein Hühne mehr, sondern ein krummes Spiegelbild seiner selbst.
Ich bin ein zu großer Verbrecher, als dass ich arbeiten dürfte.
Wie geht es Steinen?
Steinen? Ihr Grab nennen die Leute den Stenka-Hügel.
Sie ist tot. Mein Gott. Woran ist sie denn gestorben?
An Angst, glaube ich. Als sie hörte, dass man uns nach Norwegen verschiffen würde, um dort geköpft zu werden, da ist es über sie gekommen. Unbezähmbare Angst. Und Zähne klappern.
Aber wieso denn nach Norwegen?
Sie haben in ganz Island nur einen Scharfrichter finden können. Einen alten Mann aus Nordland. Aber der ist so tattrig, dass er bei der Probe nicht mal den Block getroffen hat. Er meinte, wenn es drauf ankäme, würde er schon treffen. Die sind wirklich hart, die aus Nordland. Eyjolfur.
Ja, Bjarni.
Das Unglück bestand einfach darin, dass wir uns nicht schon als junge Menschen kennengelernt haben. Ich lebe ja gewissermaßen schon nicht mehr. Aber wenn ich träume, dann von uns als Familie. Und weißt du, das ist so rein und voll Frieden, dass ich Angst habe, im Jenseits wieder mit Gudrun verheiratet zu sein.
Denk nicht an sowas. Glaub mir, man lässt seinen Staub in mehr als einer Hinsicht hinter sich.
Kleiner Kaplan, glaubst du immer, was du sprichst?
Ich bemühe mich.
Man kennt sich doch da, oder?
Wir können uns nicht mal fremde Länder vorstellen, Bjarni. Wie denn dann ein Leben nach unserem irdischen Dasein?
Es wurde ein teurer Turn für die Regierung. Alles in allem ließ sie es sich mehr als 2000 Reichstaler kosten, Bjarni den Kopf abzuschneiden. Eine ungeheure Summe, die sich besser hätte verwenden lassen. Den Menschen zum Nutzen und Gott zur Ehre. Es soll ein Schauprozess gewesen sein mit Gaffern, die die Klippe stürmten, auf der der Richtblock aufgerichtet stand. Eine kreischende Meute, die das Blut der liebenden Bestie sehen wollte. Ich selbst werde wohl kaum je das ganze Ausmaß begreifen. Ich fühle mich schuldig wie an einem Mord.
Schwarze Vögel. Hörspiel nach dem Roman von Gunnar Gunnarsson. Übersetzung Karl Ludwig Wetzig. Hörspielbearbeitung Andrea Czesinski. Musik Lutz Glandin. Es spielten Eyjolfur, Jens Harzer, Bjatni, David Streso, Steinen, Judith Engel, Sera John, Ernst Jacobi, Richter Schäfing, Falk Rockstroh. In weiteren Rollen Benjamin Kramme, Matti Krause und Anjorka Strechel. Ton und Technik Martin Eichberg und Gunda Herke. Regieassistenz Gerald Michel. Regie Judith Lorenz. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013.